The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Mittwoch, der 18. Dezember.
Sie kennen mich.
Dieser Satz von Angela Merkel erzählt von Machtfülle und Inhaltsleere zugleich. Gefallen ist er im Kanzler-TV-Duell 2013. Peer Steinbrück war damals Merkels Herausforderer. Der Mann, der im Wahlkampf auf dem Cover des SZ-Magazins den Stinkefinger gezeigt hatte, konnte am Ende nicht anstinken gegen eine Kanzlerin, deren Subtext keine Experimente war.
Sie kennen mich.
Dieses Mal wird mit Olaf Scholz ein Kanzler antreten, dessen Experiment der ersten Dreierkoalition auf Bundesebene krachend gescheitert ist. Sie kennen mich. Aus dem Mund von Scholz würde dieser verbalisierte Kanzlerbonus zur Realsatire werden. Die Botschaft der Verlässlichkeit, in der sozialdemokratischen Variante auch Besonnenheit genannt, wird Scholz trotzdem versuchen zu setzen, wenn er am 9. und 16. Februar in zwei TV-Duellen auf Friedrich Merz trifft. Die Fernsehsender haben sich für eine Zweierkonstellation entschieden. Sowohl der grüne Kanzlerkandidat Robert Habeck als auch AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel werden nicht dabei sein. Damit folgen die Fernsehsender, ob willentlich oder nicht, der Wahlkampfdramaturgie der SPD. Denn sie hat ihren Wahlkampf auf die Merz-CDU als Gegner ausgerichtet. Parteichef Lars Klingbeil hat es so formuliert.
Das wird ein Bundestagswahlkampf, der zwischen uns und der Union stattfindet. Die entscheidende Frage ist, wollen Sie Friedrich Merz oder Olaf Scholz als Bundeskanzler?
Die TV-Duelle suggerieren, dass es so ist. Dass es ein Bundestagswahlkampf ist, der zwischen SPD und Union stattfindet. Dabei liegt die AfD in allen Umfragen deutlich vor den Sozialdemokraten. Auch wenn keine Partei mit der selbsternannten Alternative koalieren will, die Zustimmungswerte in der Bevölkerung rechtfertigen, dass Alice Weidel genau wie Scholz und Merz in die Kanzlerkandidatenrunde gehört. Die Grünen wiederum trennen in den jüngsten Umfragen nur 4 Prozentpunkte von der SPD. Und vergangene Wahlkämpfe haben gezeigt, welche Aufholjagden möglich sind. Um an dieser Stelle einmal Olaf Scholz zu Wort kommen zu lassen.
Manche haben uns ja schon abgeschrieben. Dieselben Leute hatten uns auch 2021 schon abgeschrieben. Hört nicht auf sie. Sie haben sich damals geirrt. Sie irren sich auch diesmal.
Damals, 2021, war die SPD mit 15% in den Wahlkampf gestartet und holte am Ende fast 26%. Warum also sollte nur den Sozialdemokraten eine Aufholjagd möglich sein? Wer stärkste Kraft im linken Lager wird, SPD oder Grüne, ist also längst nicht ausgemacht. Zumal bei der Frage, wen die Deutschen geeignet fürs Kanzleramt halten, Scholz und Habeck im jüngsten Deutschland-Trend nahezu gleich aufliegen. Umfragen in den Bundesländern zeichnen sogar noch ein krasseres Bild. Im SPD-geführten Rheinland-Pfalz zum Beispiel liegt Scholz in der Kanzlerfrage hinter Robert Habeck und sogar noch hinter Alice Weidel. Das Angebot der Fernsehsender, ein separates TV-Duell zwischen Habeck und Weidel zu veranstalten, bringt ihnen zu Recht die Kritik ein, die Bewerber ums Kanzleramt in Kandidaten erster und zweiter Klasse zu spalten. Was also ist die Intention der Verantwortlichen? Im besten Fall ist es der Versuch, die veränderte politische Landschaft in ein Format zu pressen, das in seiner Konstruktion nicht mehr zeitgemäß ist. Denn als das Duell vor mehr als 20 Jahren konzipiert wurde, da haben die Kanzlerschaft noch zwei große Volksparteien unter sich ausgemacht. Das ist spätestens seit der letzten Bundestagswahl vorbei. Und da war es ja auch möglich, aus dem Duell ein Triell zu machen. Warum also dieses Mal nicht eine Runde mit Vieren? So jedenfalls bleibt der berechtigte Vorwurf an die Senderverantwortlichen. Anstatt Politik zu zeigen, wird Politik gemacht. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Professor Hertha Däubler-Gmelin ist ehemalige Bundesjustizministerin und engagiert sich heute in der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung für Menschenrechte in China. Ihr Blick auf das Reich der Mitte und Ihre Kritik an der deutschen Außenpolitik hören Sie gleich.
Wenn man auf der Welt eine friedliche ein Zusammenleben ohne oder mit möglichst geringen Konflikten oder mit der Fähigkeit, Konflikte zu minimieren haben will, dann muss man sich kennenlernen, da muss man aufeinander zugehen.
Außerdem erfahren wir von der Geschichte eines kleinen Jungen, der dachte, er geht zum Zahnarzt und am Ende war er Millionär. Und wir gratulieren einem Dinosaurier des Rock'n'Roll zum Geburtstag.
If Putin were to win this war, what sign would that be for other dictators in the world, like Xi, like the Chinese president?
Mit diesen Worten erzürnte die Außenministerin im Interview mit Fox News die KP in Peking. Annalena Baerbock nannte mit Blick auf den Ukraine-Krieg den chinesischen Präsidenten Xi einen Diktator. Aber auch die Außenministerin weiß, ohne das Reich der Mitte ist keine Weltpolitik denkbar. Weder geopolitisch wie im Ukraine-Krieg, aber für das schwächelnde Deutschland auch ökonomisch nicht. China ist der wichtigste Handelspartner der Bundesrepublik. Das Gesamtvolumen des Außenhandels zwischen beiden Ländern betrug im vergangenen Jahr über 250 Milliarden Euro. Während die Politik auf Abstand geht, setzt die Wirtschaft auf Kooperation und Handel. BASF ist nur ein Beispiel, wie Konzerne derzeit in China massiv investieren, während in Deutschland abgebaut wird. Um das Reich der Mitte besser zu verstehen, fand im November die Pionier-China-Expedition statt, mit 20 Führungskräften. Es ging nach Hongkong, Shenzhen, Peking und viele andere Orte. Im nächsten Jahr folgen weitere Reisen. Begleitet wurde das Ganze diesmal von Wirtschaftsjournalist Frank Sieren, der seit 30 Jahren in China lebt und von dort berichtet. Er hat im Rahmen der Pionier-China-Expedition mit der ehemaligen Bundesjustizministerin Professor Hertha Däubler-Gmelin gesprochen. Die 81-Jährige leitet die deutsche Seite des zivilgesellschaftlichen Menschenrechtsdialogs mit China, der einmal jährlich stattfindet. Hören Sie jetzt das Gespräch über Menschenrechte, den Westen, China und Däubler-Gmelins eigene Sicht auf die Kritik der deutschen Außenministerin.
Herzlich willkommen, Professor Hertha Däubler-Gmelin. Sie waren Justizministerin unter der Regierung Gerhard Schröder. Sie waren stellvertretende Parteivorsitzende und haben den deutsch-chinesischen Rechtsstaatsdialog mitgegründet und reisen eigentlich seitdem regelmäßig, zweimal im Jahr fast, nach China, um sich dort über die Entwicklung des chinesischen Rechtssystems im Allgemeinen, aber auch um die Themen zu kümmern, bei denen wir unterschiedliche Ansichten haben. Jetzt waren Sie gerade wieder hier in Peking und haben an einem zivilgesellschaftlichen Menschenrechtsdialog teilgenommen, der Ebert-Stiftung auf der einen Seite und auf der anderen Seite einer chinesischen Stiftung für die Entwicklung der Menschenrechte. Was war denn dieses Jahr das Thema?
Bei dem Menschenrechtsdialog geht es natürlich, wie Sie richtig sagen, darum, dass man durchaus auch über die grundsätzlichen Unterschiede bei der Einschätzung der Menschenrechte redet. Chinesen sind der Meinung, dass die Menschenrechte nicht global sein könnten, sondern in der Ausprägung jeder, nennen wir es mal, Rechtskultur oder Rechtstradition geändert sein müssten. Wir sind der Auffassung, so wie es in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte steht, gilt das für alle. Und alle, die diese Erklärung unterzeichnet haben, haben die Aufgabe, sie einheitlich in ihrem Verantwortungsbereich umzusetzen. Das ist der Grundsatz.
Nun ist es ja so gewesen, dass als diese Menschenrechtserklärung unterschrieben wurde, der Westen doch sehr dominant war. Die Chinesen waren dabei, aber hatten nicht viel zu sagen. Jetzt steigt der globale Süden auf. Ist da nicht eine gewisse Berechtigung vorhanden zu sagen, man muss sich jetzt neu zusammensetzen und überlegen, wie diese Werte aussehen, wie sie sich zusammensetzen, welche Schwerpunkte das eine und das andere Land setzt?
Wenn man das formal nimmt, auf jeden Fall. Das heißt, die Tatsache, dass große Teile Asiens, eigentlich ganz Lateinamerika, ganz Afrika nicht vertreten waren und wir 1945 bis 1948 andere Zeiten hatten, ist ja unbestreitbar. Aber das Inhaltliche, das mich besonders interessiert, ich glaube, dass wir da gar keine Änderungen brauchen. Weil schauen Sie die Völkerrechtskonventionen, die sich mit menschenrechtlichen Inhalten befassen, an denen Afrikaner, Asiaten, Europäer, Amerikaner teilgenommen haben. Da finden Sie die Grundwerte und die Grundprinzipien alle gleich. Ich nenne nur zwei Beispiele. Einmal den Sozialpakt. wo es ja darum geht, Leben, was gehört eigentlich dazu, um in Menschenwürde zu leben, also Ernährung, also keinen Hunger haben zu müssen, Wasser, Wohnung, Bildung, dann auch Chancen im Leben zu haben, das ist das eine. Darauf legen die Chinesen beispielsweise großen Wert und sie haben ja auch sehr viel erreicht, gar keine Frage. Und auf der anderen Seite aber auch die Tatsache, dass man als Mensch auch politische und bürgerliche Rechte haben muss, das ist der zweite Pakt. Das geht so mehr in diese liberale Haltung hinein, da legen auch wir großen Wert drauf.
Die chinesische Regierung offensichtlich nicht so.
Die ist der Auffassung, dass die sozialen Rechte vorgeht, aber die, sagen wir mal, die vorhandene Distanz zum Zivilpakt, den sie ja nicht ratifiziert haben, genauso wenig wie die USA beispielsweise den Sozialpakt, kommt natürlich aus einer politischen Grundhaltung her. Hier ist eben die Macht in Händen der KP und nach Auffassung der Entscheider, hier soll es auch so bleiben. Der Punkt an der Geschichte ist nur, dass sich die Gesellschaft fortentwickelt. Mhm. Und selbstverständlich wollen Menschen mit höherem Bildungsgrad, mit höherer Verantwortung, möchten sie auch Einfluss haben, sie möchten auch was sagen können. Das merken sie hier schon auch.
Wenn man jetzt an Menschenrechte und China denkt, dann ist das ja nicht das zentrale Thema, das einem sofort ins Auge springt. Es gibt ja massive Menschenrechtsverletzungen, Umgang mit den Minderheiten, muslimischen Minderheiten in Xinjiang, Zivilgesellschaft in Hongkong, Zensur, Einschränkungen im Rechtssystem. Warum reden Sie nicht über solche Themen?
Tun wir ja. Also das ist ja nicht die erste Menschenrechtskonferenz. Aber ich denke, es ist auch ganz gut, über die Auswirkungen unseres Menschenrechtsverständnisses in einzelnen Feldern zu reden. Aber die anderen Themen, auch Zwangsarbeit, auch die Frage Zensur, Umgang mit Meinungsfreiheit oder was ich hier immer wieder auch von Freunden erfahre, der immer kleiner werdende, eigenständige Raum für Wissenschaft und Initiativen, das spielt schon eine große Rolle. Und man darf nicht meinen, hier würde das nicht bemerkt. Die Chinesinnen und Chinesen sind schlaue Leute, die sehen das sehr deutlich.
Heißt das, dass die Warnung der deutschen Politik, nicht mit chinesischen Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten, richtig sind?
Nein. Also ich halte die Politik von einigen in der Regierung, die solche Warnungen ausstoßen, für töricht. Wenn man auf der Welt eine friedliche, ein Zusammenleben ohne oder mit möglichst geringen Konflikten oder mit der Fähigkeit, Konflikte zu minimieren haben will, dann muss man sich kennenlernen, da muss man aufeinander zugehen. Das will jetzt gar nicht bedeuten, dass man naiv wäre oder nicht sehen möchte, dass es da auch von jeder Seite Motivationen gibt, sich auszuspähen oder zu gucken oder zu hacken oder was auch immer. Aber hinter jedem Studierenden oder Wissenschaftler steht keineswegs die KP oder ein Geheimdienst. Das gilt für die, das gilt auch für andere.
Nun beobachten Sie das chinesische Rechtssystem und die Veränderung des Rechtssystems schon relativ lange, mehrere Jahrzehnte. Kann man zusammenfassen, was sich verändert hat? Was hat sich verbessert, was verschlechtert vielleicht sogar?
Es ist eben so, dass die unterschiedliche Konstruktion, auch die Frage des Rechts und die Anwendung, also die staatliche Konstruktion, die Frage des Rechts und dessen Umsetzung stark hier berührt. Ich will mal versuchen, das so zu sagen. Bei uns gibt es eine Verfassung. Wir haben eine oberste Instanz, die festlegt, was gilt. Das ist bei uns das Bundesverfassungsgericht. Das ist eine Entscheidungsinstanz. Das fehlt hier. Sondern hier ist die KP diejenige, die das bestimmt und die natürlich auch den Bereich des Rechts beeinflusst. Nun gibt es ohne Zweifel, das sagen alle Leute, die hier leben, im Bereich zum Beispiel des Verbraucherrechts erhebliche Fortschritte. Und gestern Abend hatte ich eine Diskussion über das deutsche oder europäische und chinesische Datenschutzrecht. Das ist interessant, da gibt es auch Ähnlichkeiten. Allerdings gibt es dann halt auch den gravierenden Unterschied, dass es nur gegenüber privaten oder gegenüber Wirtschaftsunternehmen gilt.
Also das Verhältnis sozusagen Privatunternehmen, Konsumenten.
Unternehmen, Konsument, Unternehmen, Nachbar zu Nachbar.
Und der Staat und die Parteien nehmen sich da raus wahrscheinlich.
Richtig. Und der gesamte öffentliche Sektor ist draußen. Und sie haben dann natürlich auch punktuell Entscheidungen. Ich habe gerade heute Morgen beim Frühstück einen Artikel gelesen, wo ich etwas geschmunzelt habe, wo es jetzt ein extra Gesetz geben soll, dass die Personaldaten von Vorschulkindern geschützt werden. So kann man es auch machen. Das sind dann ganz punktuelle Gesetze. Aber auf der anderen Seite ist es nicht so, dass die nicht hier brillante Juristen hätten. Das haben die.
Aber es ist immer möglich sozusagen, dass die Partei eingreift und dann im Einzelnen dann sozusagen eine Entscheidung fällt, die unter Umständen gesetzlich so nicht verankert ist.
Richtig. Und es gibt halt auch Schwenks, die, sagen wir mal, für jemand, der aus unserer Rechtskultur kommt, schwer nachvollziehbar sind. Nur ein Beispiel, Ein-Kind-Politik und die rabiate Umsetzung, die es ja gegeben hat, war für mich völlig unerträglich, gar keine Frage. Und jetzt die ständige Betonung, man hätte gern wieder eine Drei-Kinder-Politik und das alles in einer Generation, ist schon erstaunlich.
Wie schätzen Sie die Außenpolitik gegenüber China ein, der Bundesregierung?
Für falsch. Ich halte sie für völlig
inwiefern?
Falsch. Inwiefern? Also es muss nicht unbedingt sein, dass eine junge Frau, die Frau Baerbock, einen Präsidenten eines 1,4 Milliarden Landes so bezeichnet, wie sie ihn bezeichnet hat.
Warum nicht? Darf sie nicht mal die Wahrheit sagen?
Doch, selbstverständlich. Aber das heißt ja noch nicht, dass es klug ist.
Was ist denn klug?
Das heißt, dass man aufeinander zugeht, dass man sich bemüht, sich zu verstehen, dass man durchaus gerade in den Fragen, die Sie ja angesprochen haben, auch klare Worte sagt. Aber man muss nicht Leute in der Öffentlichkeit beleidigen. Das hätten wir auch nicht so gern. Und der alte Grundsatz meiner Großmutter, man sollte es nicht tun, was einen stören würde, wenn man es selber zu erdulden hätte, der gilt doch.
Vielen Dank.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass der 10-jährige Zachary Ruderman jemals den Tag vergisst, an dem er die Schule schwänzte und dabei noch Millionär wurde. Das ist undenkbar. Zacharys Geschichte geht so. Der kalifornische Schüler dachte, sein Vater hole ihn vorzeitig von der Schule ab, um mit ihm zum Zahnarzt zu fahren, damit endlich die nervige Zahnspange aus dem Mund kommt. Und trotz aller Vorfreude auf ein zahnspangenfreies Leben, Zachary war mindestens genauso vorfreudig auf das Baseballspiel zwischen seinen Los Angeles Dodgers gegen die New York Yankees. Er hoffte inständig, dass der Zahnarzttermin schnell vorbeiging, damit er rechtzeitig vor dem heimischen Fernseher sitzen konnte, um das Spiel zu sehen. Aber als sein Vater vor der Schule stand, gab es die Überraschung.
I thought I was getting my braces off that day, but when my dad picked me up and said we're going to the World Series, I was just totally in shock.
Sein Vater hatte Tickets für eben jenes Spiel im Dodger-Stadion besorgt. Live, hautnah. Die Yankees sahen erst wie die sicheren Sieger aus. Doch dann kam Freddie Freeman, Zacharys Lieblingsspieler, an den Schlag. Die Yankees warfen den Ball, Freeman holte aus und traf perfekt. Der Ball flog hoch, weit, direkt in die Zuschauerränge.
Cortez delivers. Freeman hits the ball to right field. She is gone!
Der Ball landete vor Zacharys Füßen. Der schnappte sich das Ding und rollte es zu seinem Vater. Und damit sicherten sie sich ein Stück Baseballgeschichte.
Take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and Cracker Jack. I don't care if I never get back. Let me root for the home team. If they don't win, it's a shame. 'Cause it's one, two, three strikes, you're out at the old ball game.
Aber es kommt noch besser für die Familie Ruderman. Der Grand Slam Ball wurde jetzt versteigert. Für eine stolze Summe von rund 1,5 Millionen Euro. Zachary Ruderman lebt das Traumleben eines Fünftklässlers. Er darf früher aus dem Unterricht, schaut mit seinem Papa Baseball im Stadion, sichert sich den Ball als Spielsouvenir und bekommt dafür einen Haufen Geld. Nun gut, die Zahnspange, die ist Zachary noch nicht losgeworden. Aber irgendwas ist ja immer.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass Keith Richards heute 81 Jahre alt wird. Warum? Das weiß er wahrscheinlich selbst nicht so genau. Kaum einer verkörpert so sehr das Klischee des wilden Rock'n'Rollers wie er. Keith Richards, der auf der Bühne steht, verliebt seine E-Gitarre anschaut, während er coole Blues-Riffs darauf spielt und dabei immer die Kippe im Mundwinkel hat. Das ist das Bild, wie ihn die Fans sahen und er sich selbst sieht. Die Liebe zur Gitarre kam in der Kindheit. Sein Opa hatte eine Klampfe, die er als Junge immer bewunderte. In seiner Autobiografie schreibt Richards, er hatte da diese Gitarre an der Wand hängen und er zog mich jahrelang damit auf, dass ich meinen Blick nicht von diesem verdammten Ding wenden konnte. Bis er an den Punkt angelangt war zu sagen, wenn du an sie drankommst, dann lasse ich dich damit spielen. Und eines Tages war es soweit. Der junge Keith kam ran, er lernte die ersten Akkorde und wusste, das ist es, was ich immer machen will. Unter anderem mit Mick Jagger, seinem Jugendfreund aus der Nachbarschaft, gründete er schließlich die Stones. Und er entdeckte in Mick Jagger einen kongenialen Songschreiberpartner. Mit dem Ruhm kamen aber auch die Drogen, eben Rock'n'Roll and Drugs. Während die Stones laut Bravo im Jahr 1965 nicht nur die gefährlichste Band der Welt waren, sondern auch eine der erfolgreichsten, gab es zu den immer neuen Hits immer heftigere Eskapaden. Drogen, Alkohol und Zigaretten waren lange Jahre die Begleiter von Keith. Das war tragischerweise bald mehr Thema in den Gazetten als seine Spielkunst. Dabei ist Keith Richards laut Rolling Stone Magazine der sechstbeste Gitarrist der Welt. Aber Stück für Stück befreite sich Keith. 1978 hörte er mit dem Heroin auf, 2006 mit dem Kokain, 2018 mit dem Trinken und 2020 rauchte er seine letzte Zigarette. In der Howard Stern Show erzählt er, dass es sogar recht einfach war. Eine innere Stimme habe gesagt, jetzt.
I found the quitting smoking fairly easy.
Really?
Wow. Yeah, yeah. It was just something that said inside, that said now, you gotta. You know, you got that inner force that says, okay.
Also hörte Keith mit Ende 70 auf zu qualmen. Rund 4 Jahrzehnte nach Mick Jagger, der das mit der Gesundheit immer ernster genommen hat. Von Jagger stammt übrigens der Satz, es ist schön alt zu werden, solange man jung bleibt. Denn dann ist time on your side. Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld. That you wanna be free, but you